Der Vater von Michael Köhlmeier war fasziniert von Winston Churchill. Er war fasziniert von der Widersprüchlichkeit dieser großen historischen Gestalt. In dem Roman »Zwei Herren am Strand« von Michael Köhlmeier spielt der Vater des Ich-Erzählers eine wichtige Rolle. In dem Roman geht es um Winston Churchill und Charlie Chaplin, die beide unter Depressionen litten und die sich kannten, die von ihrem Leiden wussten. Michael Köhlmeier ist heute unser Gast. Herr Köhlmeier, was faszinierte Ihren Vater denn so sehr an Churchill?
Er war also ein Historiker, mein Vater. Ein, wie er sich selber immer genannt hat, Dilettant. Da hat er mir gleich dazu gesagt, das heißt Liebhaber, ein Liebhaber, der unglaublich viel gewusst hat. Und der drei Figuren gehabt hat in der Geschichte, die er sehr bewundert hat, Talleyrand, Bismarck und Churchill. Deswegen, weil er gesagt hat, es gibt ebenso viele Gründe, sie zu verachten, zu hassen, wie zu lieben und zu bewundern. Dieses Widersprüchliche, das hat ihn angezogen an Churchill. Mein Vater war ja auch im Zweiten Weltkrieg, war Soldat. Der hat auch gewusst, was Churchill im Kampf gegen Hitler hinterlassen hat in Deutschland, dass also Städte bei einer gewissen Einwohnerzahl dem Erdboden gleich gemacht worden ist, dass man diesem Mann nicht so ohne weiteres naiv bewundernd gegenübertreten kann. Aber natürlich, dass wir auch wissen, dass ohne Churchill die Welt wahrscheinlich heute anders aussehen würde. Wenn wir dieses Was wäre, wenn ein bisschen weiterspielen und uns überlegen, wenn der selbstmordgefährdete, im höchsten Maße selbstmordgefährdete Winston Churchill, also in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes, das Leben genommen hätte. Amerika war noch nicht in den Krieg eingetreten, die wollten nicht, die Franzosen sind überrannt worden. Russland hat gebackelt mit Hitler. Man stelle sich vor, was hätte ein Propagandist wie Goebbels aus so einem Suizid gemacht? Also da war Churchill der Einzige, der unerbittlich gegen Hitler aufgetreten ist und der diese Koalition gegen Hitler geschmiedet hat eigentlich. Diese Figur ist im äußersten Maße widersprüchlich. Gleichzeitig ist er ein harter Politiker gewesen wie kein anderer, ein durchtriebener Politiker wie kein anderer. Und gleichzeitig war er ein ganz sanfter und ganz weicher Familienmensch, nicht, der alles getan hätte für seine Kinder und sie vielleicht zu viel getan hat für sie, also sie zu sehr verwöhnt hat.
Churchill, Charlie Chaplin spielen in Ihrem Roman natürlich eine wichtige Rolle, aber auch Adolf Hitler. Das ist eine Dreierkonstellation. Irgendwie hat man bei dem Roman das Gefühl, Churchill, Sie haben ihn beschrieben, der auch etwas Größenwahnsinniges hatte, der ganz zu Anfang tatsächlich auch mit Hitler sympathisiert hat. Ja. Da steckt auch ein wenig Hitler in Churchill, oder?
Ja, genauso wie ein wenig Hitler in Chaplin steckt. Dan James, ein Drehbuchautor, der am großen Diktator von Chaplin mitgearbeitet hat, der hat gesagt, ihn hat es nie gewundert, dass Chaplin so gut den Hitler spielen konnte, weil auch die Welt von Charlie Chaplin ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Man muss sich einfach nur vorstellen, ein Mann wie Chaplin dreht den Film The Great Dictator, der große Diktator. Chaplin schreibt das Drehbuch, Chaplin führt Regie. Chaplin ist Produzent des Ganzen. Chaplin spielt zwei Hauptrollen, den großen Diktator und den Friseur. Chaplin komponiert die ganze Musik und natürlich beaufsichtigt er den Schnitt. Das heißt, der war kein Mensch des Kompromisses, der war als Künstler ein Diktator. Wir neigen dazu, immer Charles Chaplin mit Charlie, dem Tramp, zu verwechseln. Der Tramp ist eine liebenswürdige, weiche Persönlichkeit. Chaplin konnte unglaublich hart und kalt sein, also und unglaublich brutal sein, nicht nur seinen Frauen gegenüber, sondern auch seinen Mitarbeitern gegenüber. Natürlich war er ein Diktator, genauso wie wir auch wissen, dass Churchill innerhalb von seiner Partei eine Aufgeräumtheit und ein Diktator war wie kein anderer.
Wir neigen ja immer dazu, alles durcheinander zu bringen, also den Tramp mit Charlie Chaplin zu identifizieren. Bei Ihrem Roman ist es wahrscheinlich ähnlich. Das ist ein Roman, das ist eine Fiktion. Natürlich hat es Winston Churchill gegeben, natürlich hat es Charlie Chaplin gegeben, natürlich haben beide Depressionen gehabt. Aber diese Frage nach Wahrheit in einem Roman, das ist ja heute fast schon ein diktatorisches Muss. Aber es ist ein Roman, es ist Fiktion, das muss man immer auch betonen, oder?
Ja. Es ist bei diesem Roman natürlich, wenn ich Lesungen mache, die meisten Leute hinterfragen mich dann immer, was ist nun wahr und was ist nun nicht wahr. Und das würden sie bei einem anderen Roman nicht tun. Jeder Romanschriftsteller borgt sich aus der Wirklichkeit. Manche Passagen sind ganz wirklich, manche Passagen sind erfunden. Wenn historische Figuren auftreten, ist man dann vielleicht ein bisschen empfindlich und sagt, was ist jetzt wirklich wahr, was ist jetzt nicht wahr. Die einen sind enttäuscht, wenn ich sage, das ist erfunden. Die anderen sind enttäuscht, wenn ich sage, das ist wahr. Die sagen, ja, erfindest du nichts. Ich habe damit gespielt, mit Wahrheit und Erfindung. Aber das habe ich mein ganzes Leben lang getan, also als Schriftsteller. Das ist immer ein Spiel zwischen Wahrheit und Erfindung. Und wenn man es genau sich anschaut, ist eine sprachliche Form wieder Konjunktiv. Ist ein Spiel mit Wahrheit und Erfindung. Auch der Konjunktiv kann sich nicht so weit von der Wahrheit entfernen, dass sie nicht mehr am Horizont zu sehen ist. Weil die Möglichkeit braucht als Korrektiv die Wahrheit. Aber die Wahrheit braucht als Korrektiv, oder um sie überhaupt erscheinen zu können, auch die Möglichkeit. Was uns Menschen auszeichnet, ist, in Möglichkeiten zu denken. Das heißt, zur realen Welt dazu noch eine fiktive Welt zu erfinden. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will ja gar nicht sagen, so pragmatisch bin ich nicht, dass ich sage, wir machen die mögliche Welt, um die wahre Welt zu überprüfen. Vielleicht machen wir sie nur, weil wir Freude dran haben. Schöpferkraft. Weil wir Freude dran haben, eine Welt zu erfinden. Fertig, aus. Ich glaube, das müsste doch genügen. Man muss doch nicht fragen, warum man das getan hat.
Ihr Roman kann aber eine reale Möglichkeit gewesen sein, denn die äußeren Fakten, so wie ich es gelesen habe, stimmen. Diese Treffen hat es gegeben, alle anderen Dinge, die Töchter und Väter von Charlene Chaplin, alles, was an Familienkonstellationen auftaucht, stimmt so. Der Ich-Erzähler hat einen Vater, der Churchill-Fan ist, ähnlich wie Sie einen Vater hatten, der Churchill-Fan war. Bei Ihrem Vater gibt es auch eine Komponente, die ein wenig an Charlie Chaplin erinnert, denn Sie haben mal vom Erfindungsreichtum Ihres Vaters erzählt, der ein Journalist, auch ein Journalist war und dann und wann Interviews erfand, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat auch etwas Komisches. Was hat es damit auf sich?
Es hat natürlich immer was Komisches gehabt. Er war Radiojournalist in einer Zeit, als der Reporter noch einem Klischee entsprochen hat. Mein Vater hat ein Auto gehabt, wo auf dem Rücksitz immer das UHA-Gerät gelegen ist, also das Aufnahmegerät. Und wenn irgendwo Rauch aufgestiegen ist, ist er hingefahren, weil er konnte irgendwas fragen. Nicht? Und ich meine, er hat mit diesen Minutenschindereien, wie er gesagt hat, also mit diesen Interviews hat er halt seine Familie ernährt. Und er hat das auf den Punkt gebracht, hat gesagt, die beste Meldung ist eine Falschmeldung, weil die wird doppelt bezahlt, da wird die Meldung und das Dementi bezahlt. Und natürlich, er hat gewusst, am Sonntagabend braucht er so und er braucht Meldungen, nicht? Er braucht Interviews. Und manchmal haben wir dann meinen Onkel besucht über der Grenze in Deutschland. Ich komme ja aus Österreich, aus Vorarlberg. Und mein Vater hat gesagt, ich habe nichts, du komm, spielen Biobauern, interview ich dich. Nicht? Mein Onkel hat das gerne gemacht. Das war eine Sucht für meinen Vater fast. Nicht? Das ist sicher nicht seriös, ganz bestimmt nicht, aber er hat halt sich gerechtfertigt dadurch, die Wahrheit, was spielt die für eine Rolle, wenn es die Familie nicht ernähren kann. Ne?
Und nachher kommt es zu dieser Szene, der Sohn unterhält sich mit seinem Vater, diese Puppenspielszene. August und Weißclown treffen sich da und sprechen miteinander.
Also im Roman, der Ich-Erzähler ist ja eigentlich ein Lehrer am Gymnasium, der dann aber später den Beruf aufgibt, weil er schon vorher nebenbei als Clown aufgetreten ist als Alleinunterhalter und das dann hauptberuflich macht und schließlich nach dem Tod seines Vaters eben die Idee hat, dass er sich aufspaltet, dass er sich spiegelt und mit einer lebensgroßen Puppe, die er führt an der Hand, was so aussieht, als ob er seinen Vater umarmen würde, einen Dialog abführt, der eben tragisch und komisch in einem ist, wie der lebenslange Dialog, den Charlie Chaplin mit dem Tramp geführt hat. Die Figur des Tramps war ihm ja in Wirklichkeit auch unheimlich, weil sie größer war als er selber, wie er selber auch gesagt hat.
Es geht in Ihrem Buch auch immer um das Spiel mit übergroßen Mächten. Diese Depression, die ja alles zerstört, was man sich im Leben aufgebaut hat. Und es nützt einem alles nichts. Man kann Präsident, man kann der größte Filmstar der Welt sein. Es nützt einem alles nichts, was man im Leben angesammelt hat. Diese große Macht kann einen zu Boden werfen. Oft taucht auch Gott auf als so eine Art Gegenspieler. Ein Fragender, ein das Sein hinterfragender, der aber sehr milde auf listige Antworten auf seine Fragen auch reagiert, oder?
Es gibt eine Person in dem Roman von Chaplin, erzählt davon, eine Freundin seiner Mutter, eine vollkommen heruntergekommene Schauspielerin, die dann das nicht so sieht. Also die sieht Gott als einen Unerbittlichen und den Künstler als einen Betrüger. Er sagt, der Künstler betrügt Gott. Was tut er auf der Bühne, ein Schauspieler? Sie redet nur vom Schauspieler. Entweder er stellt jemanden besser dar, als er ist, oder schlechter. Auf jeden Fall ist es immer eine Korrektur am Realen. Und der kleine Charlie fragt, merkt das der liebe Gott nicht, dass er da korrigiert wird? Und sie sagt, doch, doch, der merkt es schon. Und was tut er? Er haut uns zusammen, sagt sie. Nur ganz, ganz wenigen gelingt es. Es gelingt vielen, die Menschen zu betrügen. Aber Gott und die Menschen zu betrügen, das gelingt nur ganz, ganz wenig Künstlern. Und den anderen, die enden halt so wie ich, sagt sie. Oder wie dein Vater. Also Chaplins Vater ist mit 38 am Suff gestorben. Nicht? War ein mittelmäßiger oder unterdurchschnittlich erfolgreicher Komödiant.
Aber der liebe Gott, oder Gott, Liebe lasse ich mal weg, lässt Charlie Chaplin weiterleben. Also der Selbstmordgedanke bringt ihn nicht um. Er reagiert also milde auf diesen Betrüger Gottes.
Auf ihn reagiert er milde. Meine Theorie, warum das so ist, ist ganz einfach, weil ihm die Filme gefallen, dem lieben Gott. Und also ich hoffe, dass er noch ein paar anschauen kann und dem, wo vielleicht einer, der ihm noch besser gefällt, als der vorangegangene. In meinem Buch drin fragte der alte Chaplin, schon 88-jährig, einen Journalisten, der mit ihm das letzte Interview führt, ganz unvermittelt: Glauben Sie, dass Gott einen meiner Filme angeschaut hat? Und welchen glauben Sie, dass er sich angeschaut hat? Ne? Das fand ich eine schöne Überlegung. Gott hat vielleicht, wenn es ihn gibt, nicht, hat er vielleicht einen Chaplin gemacht, der in der Lage ist, solche Filme zu drehen. Aber offensichtlich ist er selber nicht in der Lage gewesen und musste zumindest ein Wesen schaffen, das in der Lage ist. Und wenn ich schon ein Schöpfer wäre, dann wäre ich interessiert, sehr interessiert daran, was eines meiner Geschöpfe schafft. Also das würde mich dann sehr interessieren und wir wissen darüber nichts, wir können spekulieren. Spekulieren ist das Handwerk des Romanciers auch.
Spekulieren und sympathisieren. Wir sympathisieren doch lieber mit einer Idee oder einer Einstellung von Gott, die milde auf so einen listigen Betrüger wie Chaplin reagiert, der Gott hintergeht, indem er den Tramp erfindet, also selbst schöpferisch tätig wird. Das ist doch sympathisch, dann sich Gott milde vorzustellen, der sagt, nein, ich erschlag oder zerschlag ihn deswegen nicht.
Ich sitze hier und sehe hinter Ihnen durchs Fenster raus, dann sehe ich, da ist der Ansatz des Turmes. Dieser wunderbare Dom, den, glaube ich, Böll hat gesagt, der schwarze Gesell, ne, hatte ja auch, glaube ich, den Zweck, den Menschen zu sagen, ja, glaubt ihr, sowas gibt es ohne Gott. Ne? Und wir sind geneigt, angesichts von einem herrlichen Menschenwerk eher an Gott zu glauben, als wenn es nicht schön ist. Das ist etwas Interessantes, dass uns ein großes Menschenwerk demütig gegenüber dem Schöpfer macht. Das liegt ja nicht auf der Hand. Nicht? Also wenn wir eine wunderbare Musik hören, wenn wir Bach hören, da haben wir plötzlich das Gefühl, wir sind ihm näher. Dabei sind wir ja nicht Bach näher und seiner Schöpfung. Das ist doch etwas Interessantes, worüber es sich lohnt, länger nachzudenken.
Sie sagten gerade oder erzählten uns von dem Kölner Dom, dem Schwarzen Gesellen. Da gibt es auch, das müssen wir unbedingt erwähnen, eine Stelle in Ihrem Roman, da kommt der Kölner Dom vor. Da heißt es, also Churchill sinniert während des Krieges, wäre es nicht ein Spaß, den Fingerzeig Gottes zu spielen, indem wir zum Beispiel die wunderbare Stadt Köln dem Erdboden gleichmachen, den Dom aber stehen lassen? Die Deutschen würden glauben, ihr Gott sei es gewesen. Dabei waren wir es. Zitat Ende. Eigentlich ist es genauso gekommen, oder?
Ja, das, da können ihr Kölner mir wahrscheinlich viel mehr drüber erzählen, aber es ist so gewesen. Ich meine, ich habe das ja gewusst, Köln war ja vollkommen zerstört, aber der Dom ist mehr oder weniger heil geblieben. Ne? Da habe ich mir gedacht, diese gottgleiche Überhebung, das ist auch ein Charakterzug von Churchill gewesen, ohne Zweifel. Genauso wie er in der Depression bis zur Selbstvernichtung hinabgefallen ist am Boden, war er natürlich, er war auch ein Euphoriker, nicht? Dass er so gottgleiche Fantasien hatte, gerade während des Krieges.
Vielen Dank, Michael Köhlmeier. Zwei Herren am Strand, so heißt sein Buch, über zwei Herren, die einander am Strand treffen und alles, was man sieht, ist anders, als es tatsächlich ist, wie es im Roman auch heißt. Und das hat auch aber nicht nur damit zu tun, dass die beiden Herren Selbstmordkandidaten sind, was man den am Strand scheinbar seelenruhig Spazierenden natürlich gar nicht ansieht. Das Buch, das nahe am Tod Argumente für die Gnade Gottes sammelt, auch das ein Zitat aus dem Buch. Zwei Herren am Strand, das Buch ist im Hansa Verlag erschienen und es kostet 17,90 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.